Willkommen bei Platzgeflüster Thüringen, dein Podcast rund um den Amateurfußball in unserem schönen Freistaat. Von der Thüringenliga bis zur Landesklasse und darüber hinaus. Wir sprechen über Vereine, spannende Geschichten vom Spielfeldrand und exklusiven Stimmen von Fußballbegeisterten. Authentisch, emotional nah dran, direkt aus den Herzen des Thüringer Fußballs. Fußball dauert 90 Minuten, aber die Momente bleiben oft nur Sekunden. Und genau diese Sekunden hält unser heutiger Gast seit Jahrzehnten fest. Er steht bei Rot-Weiß Erfurt nahezu bei jedem Spiel am Spielfeldrand, ist auf unzähligen Thüringer Amateurplätzen unterwegs und dokumentiert nicht nur Ergebnisse, sondern Emotionen. Heute sprechen wir mit Marcel Junghans, Fotograf, Fußballromantiker und Chronist unseres Thüringer Fußballs. Marcel, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Schön, dass es geklappt hat und du dich meinen Fragen stellst. Ich bin schon ganz gespannt, jemanden aus dem Thüringer Fußball hier zu haben, der ja, vorrangig nicht aktiv auf dem Platz ist, sondern eher das Spielgeschehen von außen begleitet und das ja jetzt schon länger. 2 Jahrzehnte sind es jetzt mittlerweile, hab ich von dir schon erfahren. Bevor wir einsteigen, alle Gäste bei mir erhalten erstmal die Chance, sich vorzustellen im sogenannten Elevator Pitch. Du natürlich auch, also hast du jetzt auch, genau wie andere, 60 Sekunden plus minus natürlich Zeit, dich einfach mal ganz kurz vorzustellen, damit auch die, die dich noch nicht kennen, zumindest einen Einblick haben. Was bist du, was machst du, wo kommst du her?
Ja, hallo Ronny erstmal, vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich stelle mich einfach mal kurz vor, Marcel Junghans, bin 38 Jahre alt, komme gebürtig aus Gera, also aus Ostthüringen. Bin dann vor ja, mittlerweile über 25 Jahren zum ersten Mal durch meinen Onkel mit ins Steigerwaldstadion gegangen. Das war am 11.11.2000, war für mich ein wichtiger Tag. Hab dann angefangen, regelmäßig zu den Spielen zu gehen. Am Anfang war das noch ziemlich schwierig, muss man sagen, weil ich aus Gera mit 12 Jahren, 13 Jahren, da hatte man nicht so viel Taschengeld, da war das echt schwierig. Und ja, irgendwann habe ich dann die Kamera noch mitgekauft, die erste, und habe die regelmäßig mit zu den Spielen genommen und habe dann auch wirklich viele Projekte gemacht. Das fing dann an für die Fanszene. Das hieß damals Foto Tifosi, über Liga 3 Online, FUPA Thüringen jetzt aktuell. Und es kam dann immer mehr auch der Verein, die Fanszene. Also mittlerweile kommen auch Anfragen von den Spielern regelmäßig. Und so hat sich das entwickelt, diese Leidenschaft sozusagen über den Fußball mit der Fotografie in Verbindung. Und ja, im eigentlichen Leben bin ich Immobilienbetriebswirt, mache also eigentlich was ganz anderes. Aber es ist ein schöner Ausgleich, ja.
Ja, klingt mega spannend. Vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Fotograf seit 20 Jahren. Erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel mit der Kamera von der Seitenlinie? Wer gegen wen, wo das war?
Ja, ich habe tatsächlich jetzt nochmal recherchiert im Vorfeld, weil so einfach ist das gar nicht mehr, weil für mich gehört das ja mittlerweile schon fest dazu, zu fotografieren. Und das erste Spiel war tatsächlich am 5.11.2005. Und da haben wir ein Heimspiel gehabt gegen Holstein Kiel im Steigerwaldstadion. Es waren damals gerade mal 3.500 Zuschauer da, also weniger als heute in der Regionalliga-Zeit. Damals war es zwar auch Regionalliga, aber es war noch sozusagen die dritthöchste Spielklasse. Mhm. Und da hatte ich meine erste Kamera eine Woche vorher gekauft. Das kannst du heute nicht vergleichen. Jedes Smartphone macht heute bessere Bilder. Ne?
Ja.
Und dann wurde es professioneller mit der zweiten Kamera, also mit der ersten professionellen. Da bin ich mal für einen Fanszene-Fotografen eingesprungen, für die Ultras damals. Und das war 2010, ne? Oder beziehungsweise 2011 im August. Und da bin ich sozusagen ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Die wussten, ich fotografiere. Es gab damals auch noch nicht so Kurvenverbot wie heute, dass du da fotografieren darfst. Ja, und da fing das dann an und ein halbes Jahr später war das dann regelmäßig und so bin ich reingerutscht in die ganze Schiene.
Ja, waren das auch so die Ursprünge, bist du da über die Fotografie reingekommen oder über den Fußball? Also was hat denn dich da mehr gepackt zu Beginn? Eher der Fußball, hast du selber gekickt und hast dann irgendwann gesagt, ich bin zu schlecht und ich fotografiere lieber oder wie kam das?
Ja, also wirklich sehr guter Fußballer bin ich nicht, gell? Also ich habe damals aktiv mal eine Saison beim ersten SV Gera C-Jugend gespielt, hab da auch nur ein Tor gemacht und das auch noch mit dem Kopf statt mit dem Fuß. Von daher war die Fotografie auch naheliegend. Das hat mich einfach gefesselt. Also ich war damals schon regelmäßig im Steigerwaldstadion und mich hat auch das Ganze drumherum also interessiert. Nicht nur das Spiel an sich, sondern auch, was in der Fanszene passiert, so in der Kurve, ein bisschen außerhalb, auf den Wegen zum Stadion. Das hat mich eigentlich damals auch schon immer tatsächlich auch ja, gereizt, das auch mal festzuhalten. So. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt, kann man sagen. Und man hat dann natürlich über die Jahre auch einen anderen eigenen Anspruch entwickelt und wollte das auch immer professioneller und besser machen, weil man natürlich auch Leuten über die Schulter geguckt hat im Stadion dann, wo man gesehen hat, Mensch, was möglich ist mit auch guter Technik. Ne?
Wann war das so? Also nach wie vielen Jahren?
Naja,
wie gesagt, ist das so aus einem Hobby, sage ich mal, so ein bisschen professionelle Leidenschaft geworden?
Ich sag mal schon, das war so 2005, das war jetzt noch nicht professionell. Wenn ich die Bilder heute angucke, das war zwar schön und es sind auch heute noch schöne Erinnerungen, aber so richtig professionell. Ich habe dann auch 2010, da hatte Rot-Weiß immer so eine Heimspieltour, das war damals über die TEAG oder damals hieß das E.ON Heimspieltour, immer 10 Heimspiele und da habe ich das mal mit unterstützt, habe auch da schon fotografiert und habe gemerkt, dass mir das eigentlich wirklich Freude macht. Also so das Spielgeschehen, das Drumherum festzuhalten und so ab 2010, wie gesagt, dann 2011 mit diesem Heimspiel gegen Werder Bremen, zweite Mannschaft, wo ich da eingesprungen war, haben wir auch noch gewonnen. War also ein positives Erlebnis und ab 2012 war ich dann, wie gesagt, regelmäßig da. Es war dann ein Spiel gegen Bayern München, wo ich, glaube ich, das erste Mal mich selbst akkreditiert habe.
Ja.
Das war direkt im Januar 2012. Ne? Und da, klar, gegen Bayern München will wahrscheinlich fast jeder mal irgendwie fotografieren, aber es hat geklappt und ich hatte wirklich auch vorher schon die Freude und das Interesse. Und ab da war es eigentlich fast gefühlt jede Woche. Bis heute, 14 Jahre her. Ne?
Ja, professionelle Fotografie und ich sage jetzt einfach mal, auch wenn du das alles ehrenamtlich machst, dass die Bilder schon professionell sind, hast ja auch schon mal einen Preis abgeräumt. Vielleicht auch schon mehrere, einen weiß ich auf jeden Fall. Was macht denn für dich ein professionelles, also oder sagen wir mal nicht mal professionell, sondern was macht für dich ein gutes Fußballfoto aus?
Ja, also ein gutes Fußballfoto, das muss natürlich eine gewisse Eigendynamik haben. Das muss auch mal Emotionen verkörpern. Die Perspektive muss stimmen. Natürlich auch die Bildschärfe, das muss natürlich immer stimmen. Aber so eine gewisse Emotion, Leidenschaft, wenn das ungestellt ist, umso schöner. Ne? Eine spontane Aktion, mit der keiner rechnet, das irgendwie festzuhalten, was vielleicht kaum einer wirklich sieht in dem Moment. Sowas festzuhalten, wenn einem das gelingt, dann erreicht man viel und dann schafft man auch die Emotionen zu demjenigen, der das Bild anguckt. Und über sowas kann man natürlich dann auch mal bei einem Wettbewerb was einreichen. Und ja, sowas zum Wettbewerb zu gewinnen, wie jetzt dem Fromm-Fotopreis letztes Jahr, ist für mich natürlich eine sehr große Ehre, weil Sascha Fromm für mich da auch auf jeden Fall ein Riesenvorbild ist, der unglaublich viel Erfahrung selber hat, der bei zig Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften war. Und wenn so jemand dann ein
Auszeichnung...
Ja, dann war jetzt auch wieder bei Olympia, genau. Und das gibt einem natürlich auch nochmal eine Motivation, dass man das, was man macht, ja irgendwie scheinbar doch nicht so schlecht macht. Gell?
Was war das für ein Foto und wo können die Zuhörer das vielleicht noch finden?
Ja, also das war ein Foto, eine Bildserie, das war die Reportagereihe, die war zum ersten Mal mit in dem Wettbewerb drinne von dem Fromm-Fotopreis. Und das war eine Bildserie-Reportage über das Rieser Stadion. Da war 2024 ein Abschiedsspiel. Also das letzte Mal, das war so ein Lost Ground-Hop, kann man sagen. Ja. Das war schon ein verlorener Platz, da war verwildert. Und das wurde monatelang extra vorbereitet für dieses Spiel. Und da war, glaube ich, der BSV Braunschweig, ein Amateursportverein gegen Strauchlitz aus der Region von Rieser, weil Stahl wollte selber nicht mehr dort spielen. Und da habe ich das halt begleitet, so vom Einlaufen bis zu dem Spiel, bis nach dem Spiel und habe dann 10 Bilder rausgesucht und das war dann halt die Serie, die gewonnen hat. Und das, ja, verkörpert halt auch die Emotionen und das Randgeschehen, weil es ging nicht nur um das Spiel an sich, es ging halt um viel mehr. Ne? Mhm. Und wenn einem das gelingt, dann ist es natürlich wirklich auch für einen selber ein schöner Moment. Ne?
Gibt's was, was die Kamera und dann natürlich bei der Bearbeitung von Bildern du im Nachhinein siehst? Also gibt es was, das die Kamera sieht, was ein Zuschauer oft übersieht?
Naja, man muss ja selber gucken irgendwie. Also ich bin auch immer sehr wach, wenn ich fotografiere, habe die Augen und die Ohren offen, dass man irgendwie versucht, auch alles am Rande mitzubekommen. Besondere Aktionen, skurrile Momente, kuriose Momente. Und manchmal entsteht auch ein Glückstreffer. Ne? Dann stellt man im Nachgang erst fest, was man da fotografiert hat, was man sogar in dem Moment vielleicht selber gar nicht gemerkt hat. Und einfach durch eine Bewegung, einen Ablauf, wo man dann das Bild anguckt und denkt, ach ja, geil, das ist ja, das wollte ich so gar nicht, aber jetzt habe ich es mit eingefangen. Aber ansonsten guckst du natürlich ganz aktiv auch, dass du irgendwie Momente festhältst, die vielleicht im Stadion keiner mitkriegt. Weil im Stadion siehst du ja, du bist ja gerade hier in Erfurt immer ein bisschen weiter weg von den Dingen, hast eine Laufbahn dazwischen und wenn du da unten am Feld selber sitzt, dann bist du ja meistens viel näher dran, dann kriegst du auch mit, was passiert bei den Trainern, was rufen die dem Schiedsrichter mal zu. Da entwickeln sich auch manchmal Situationen, wo du das unten mitkriegst, was du oben gar nicht merkst, weil du viel zu weit weg bist.
Ja.
Okay.
Wie läuft denn so ein Spieltag? Also wir reden jetzt mal von einem Rot-Weiß-Heimspiel. Wie läuft so ein typischer Spieltag für dich ab? Also von der, sag ich mal, Anreise bis zur Bildbearbeitung, einmal zeitlich natürlich und auch so ein Stück weit von den Tätigkeiten, vom Aufwand.
Also im Grunde genommen fängt das immer schon Tag eher an. Gell? Du guckst dann schon, dass dein Material alles passt, dass die Akkus alle geladen sind, dass die Speicherkarten auch in der Kamera. Das wäre ziemlich blöd, wenn man die vergisst. Dadurch, dass man auch mittlerweile mehr als eine Kamera hat, bereite ich mir das halt wirklich immer vor. Dann weiß ich gedanklich, kann in Ruhe ins Bett gehen und nochmal schlafen vor dem Spiel. Und dann kommt es natürlich an. Es ist Heimspiel, es ist Auswärtsspiel.
Nimm mal Heimspiel.
Bei einem Heimspiel zum Beispiel, dann versuche ich schon auch 2 Stunden eher im Stadion zu sein. Da trifft man sich ja auch nochmal vorher mit Freunden und so weiter. Wie gesagt, ich bin ja über die Fanszene selber in die Fotografie-Schiene gerutscht. Das heißt, man hat ja einen ganz anderen Draht, als wenn ich das jetzt hauptberuflich machen würde oder davon mein Geld abhängt. So, das ist eine Leidenschaft, das ist eine Herzensangelegenheit, auch viel Ehre für mich, das machen zu dürfen, immer noch nach all den Jahren. Und dann bist du 2 Stunden eher im Stadion, 1 Stunde meistens vorher nochmal im Presseraum. Dann triffst du natürlich auch Leute, die du teilweise seit Jahren kennst und sprichst nochmal ein bisschen, guckst da 1/2, 3/4 Stunde vorher in den Innenraum vom Stadion, guckst da schon mal, was ist da los, gerade wenn eine Choreografie vorbereitet wird, dann machst du auch da schon mal ein paar Bilder oder red mit Tom Bertram, wenn jemand besonderer Gast ist, irgendwie in der Halbzeitpause.
Also das mit Stadionsprecher Tom Bertram,
genau,
aus Erfurt, wer es nicht weiß.
Der macht ja immer, führt dann so ein bisschen Regie an dem Tag, moderiert das alles und da erfährst du auch mal, wer ist ein Gast, was ist denn geplant, gibt es in der Halbzeitpause was ich noch festhalten kann, ne? Nicht, dass du dann Kaffee holst und dann ist da ein total interessanter Gast, das wäre natürlich auch blöd. Und von daher, ja, danach natürlich Pressekonferenz noch, so 1,5 Stunden nach dem Spiel bin ich dann irgendwann wahrscheinlich wieder zu Hause. Wenn die meisten Bierchen trinken gehen noch, sitze ich dann an den Bildern oder setze mich ran, weil du willst ja auch die ersten Bilder bei Instagram hochladen auf der eigenen Seite, willst dann für FUPA eine Auswahl schon machen. Ich versuche das immer relativ zeitnah zu machen, ganz einfach, man will das auch nicht vor sich herschieben. Und meistens sind so viele Fußballspiele, ich mache am Wochenende meistens nicht nur ein Spiel, sondern vielleicht mal auch 2 oder 3 oder fahre mal zum Groundhoppen, wo ich die Kamera nicht jetzt dabei habe. Dir fehlt dann irgendwann auch die Zeit, hinterherzukommen, weil wenn du so 1.000 bis 2.000 Fotos am Spieltag machst, dann hast du schon gut zu tun. Manchmal sind es auch ein paar mehr. Wenn du Derby hast, dann hast du auch mal 4.000 Bilder. Ne?
Die Bearbeitung am Ende dann, also quasi nach dem Spiel zu Hause, was nimmt das nochmal zeitlich in Anspruch, dass wir mal eine Vorstellung haben?
Ja, das ist schon, das können sich die meisten, glaube ich, gar nicht vorstellen, aber das ist so die 3- bis 4-fache Zeit von dem, was das Spiel eigentlich dauert, sitzt du im Nachgang nochmal dran und das. Also manchmal sitze ich auch nachts 1, 2, 3 Uhr noch dran.
Also 6, 7 Stunden sind da keine Seltenheit.
Locker. Und da hast du jetzt nicht das bearbeitet in die Tiefe. Dann hast du eine Auswahl. Dann hast du eine Auswahl von 100 Bildern, von 50 Bildern, die du nochmal bearbeitest, leicht drehst für die FUPA-Galerie zum Beispiel. Das ist schon intensiv. Ne? Man müsste das vielleicht nicht so machen, aber man hat auch einen eigenen Anspruch, ein eigenes Standardmaß gefunden, was man natürlich nicht unterbieten will. Also da bin ich auch Perfektionist.
Ja. Jetzt hat sich ja die Technik in den letzten Jahren spürbar verändert, also für alle, sicherlich auch für die Fotografen. Was hat sich, was kann man sagen, so in den letzten 15 Jahren verändert? Was ist da an Innovation dazugekommen, an Erleichterung vielleicht? Oder vielleicht macht es auch manches schwerer?
Ja, die Technik entwickelt sich ja rasant weiter insgesamt, aber sag mal, der Markt, ich habe mir jetzt selber nochmal die erste Systemkamera gekauft. Das heißt, da ist nicht mehr ein Spiegel drin. Man kann lautlos fotografieren, bis zu 40 Bilder die Sekunde. Machst du natürlich noch mehr Bilder. Früher hast du dann mal so Klick, Klick, Klick. Da kriegst du natürlich jetzt nicht so eine Bildserie hin, wie das jetzt möglich ist. Ne? Dann hast du die Bildbearbeitungsprogramme. Da gibt es ja auch unglaublich viele verschiedene. Ich mache das mit einer freien Version, mit einer Freeware-Version. Versuche auch meine Bilder gar nicht tot zu bearbeiten. Ne? Dass man zu viel machen, ist auch nicht gut, die ganze KI, da ist so viel möglich, aber ich mag lieber ein Bild so darstellen, wie es auch wirklich war. Vielleicht nochmal ein bisschen zu drehen, zu wenden, einen kleinen Zuschnitt zu machen, aber auch das erfordert Zeit und die Möglichkeiten, die du heute hast, sind halt unglaublich vielfältig. So, aber die Entwicklung damals, wo ich angefangen habe, gab es eigentlich noch nicht so Smartphones, wie es heute gibt. Es gab vielleicht Facebook, weiß ich gar nicht, 2005, aber eigentlich kam alles erst hinterher. Heute kann jeder mit seinem Handy Bilder machen und die machen auch tatsächlich schon gute Aufnahmen. Also selbst mit einem Handy kannst du, wenn du einen guten Blick hast, viel rausholen. Aber die High-End-Technik, die ist Wahnsinn. Also du kannst einfach alles machen, gell? Und du kannst alles belichten, du kannst die Blende runterfahren. Es ist natürlich auch unglaublich preisintensiv, ne? Wenn man die Preise sieht, du kannst locker 20.000, 30.000 Euro investieren Das will ich jetzt gar nicht, weil ich sage mal, ich mache das ja nebenberuflich.
Was trägst du so rum an preislichen Equipment an so einem Spieltag? Also ja. Musst du nicht sagen, nicht, dass du Angst haben musst, dass du hier...
Naja, das ist schon einige tausend Euro. Okay. Also das sind schon einige tausend Euro. Du brauchst verschiedene Objektive, du brauchst einen Weitwinkel, dann 70-200er Objektiv. Das ist dann, wir sprechen nicht von den Objektiven, die man jetzt sieht, wie bei Olympia, wo dann diese Riesenröhren sind, weil da kostet allein dieses Objektiv schon zwischen 10.000 und 15.000 Euro locker.
Okay.
Da sage ich, das muss auch irgendwo sich ein bisschen wieder rechnen und über Aufträge, die man dann hat. Ne? Mhm. Die Thüringer Allgemeine nimmt immer mal ein, zwei Bilder, aber das ist jetzt, da kriegst du dann auch mal 15 oder 20 Euro für ein Bild. Das ist jetzt auch nicht die Welt.
Das ist und ein halbes TA-Abo.
So ungefähr, ja. Aber es ist natürlich schön, wenn die Bilder verwertet werden. Ja. Du kannst natürlich dafür nicht alle Bilder verwerten, gerade Sachen, wo jetzt irgendwo die Fanszene drauf ist, das versuche ich zu vermeiden. Da gibt es ja auch irgendwo ein Agreement, sage ich mal. Ich komme selber aus der Fanszene, ich weiß selber, wie respektvoll man da umgehen muss und dass es auch ja eine Ehre ist, so nah dran zu sein, was die Fanszene angeht. Also muss man das schon ein bisschen auch trennen, wo man was veröffentlicht. Aber über die Jahre hat man das eigentlich gut raus. Ne, gerade bei FUBA, die Gesichter verpixelt man dann halt. Das ist dann auch eine zusätzliche Arbeit, die man macht. Ja, da muss man schon drauf achten und kann man natürlich auch mal Fehler machen. Aber wichtig ist immer, man muss mit den Leuten in Kontakt bleiben, allgemein.
Das heißt, wenn du Bilder machst jetzt vom Stadion, von der Fankurve, musst du Bilder auch verpixeln, also Gesichter?
Ja, was heißt muss, müssen, rein rechtlich muss man es natürlich nicht. Gell? Es ist eine öffentliche Veranstaltung. Jeder Pressefotograf würde sagen, nee, muss ich nicht. Jeder, der da irgendwie sich darstellt, der ist ja in einem Stadion und muss damit rechnen, fotografiert zu werden. Aber ich sag mal, ich bin nun, wie gesagt, selber aus der Fanszene von Rot-Weiß ja auch. Und ich finde einfach, es muss ein gesunder Respekt auch da sein. Ich mache das auch bei den gegnerischen Kurven. Weil das ja generell, sag ich mal, ist, dass Ultras jetzt nicht unbedingt hochauflösend ins Bild von sich im Internet sehen wollen. Das akzeptiere ich, da geht man natürlich drauf ein und da macht man die Gesichter unscharf. Oft ist es ja eher eine Choreografie, die man darstellen will oder das Gesamtkurvenbild oder ein Spruchband, sodass das einzelne Gesicht natürlich jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend ist für die Darstellung. Mhm. Manchmal ist es natürlich auch schade, weil es natürlich auch Emotionen und Leidenschaften sind, die du an den Gesichtern ablesen kannst.
Ja.
Aber da kriegt auch die Kurve von mir Bilder und das nimmt man dann mal für andere Rückblicke. Ne? Das ist jetzt nicht so 1:1 ganz öffentlich im Internet. Aber das ist einfach eine Sache des Respekts auch.
Und die gegnerischen Ultras, hat da jeder Kapo hier deine Nummer und ruft dich da vorher an? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee. Kennst du die noch jetzt von früher, als du selber in der Kurve unterwegs warst? Oder,
ja, also man kennt natürlich die Leute aus der eigenen Szene, aus der eigenen Fanszene jetzt von der Steigerwaldkurve und von den Ultras schon. Ne? Dafür ist man lange genug dabei, nach über 20 Jahren. Und gerade wenn man jede Woche bei jedem Spiel ist, kennt man sich. Bei den gegnerischen natürlich nicht. Aber selbst da, einige Leute kennst du über die Jahre, gell? Und wir reden jetzt nicht gerade vom Derby oder so, von der Stadt, die 50 Kilometer östlich von hier ist. Da ist das schon sehr distanziert. Da gibt es auch keinen Kontakt. Aber ich sag mal, man hat auch schon mal einen anderen Fanszene-Fotografen geholfen von Cottbus, der seinen Akku vergessen hat, der das zum ersten Mal gemacht hat. Dann habe ich da auch ausgeholfen. Also ich denke, man muss überall mit den Leuten respektvoll umgehen, egal wo das ist. Und egal, ob das mit den Spielern ist oder in der Fanszene. Ich denke, jeder muss sich irgendwie wohlfühlen und da sollte auch immer Respekt und Akzeptanz herrschen. Ja.
Das, hast du da auch Situationen, wo du mal entschieden hast, okay, das Bild kann ich jetzt nicht veröffentlichen oder hast dich bewusst dagegen entschieden, weil du vielleicht geahnt hast oder mulmiges Gefühl hattest, dass es vielleicht Ärger geben könnte, aus welchem Grund auch immer?
Ja, du musst schon, wie gesagt, überlegen, was lade ich wo hoch? Das ist ja auch, sage ich mal, eine Verantwortung, die du hast als Fotograf irgendwo, dass du Leute nicht bloßstellst oder dass, wie gesagt, gibt ja gerade auch mal, wenn du auswärts fährst und es ist jemand im Block, der hat einen Krankenschein und steht dann da, das ist natürlich für denjenigen vielleicht dann auch blöd, unter der Woche mal ein Spiel in Berlin und der sieht sich dann wieder, du willst ja keine Leute in Probleme bringen, gell? Und von daher überlegst du schon, was kann ich wie wo verwenden und das muss auch sein, weil wenn du diese Verantwortung nicht hast, dann kommst du irgendwann auch nicht mehr an die Leute ran oder dann machen die auch zu. Gell? Mhm. Das will ich nicht, weil das ist, wie gesagt, mein Hobby und meine Leidenschaft, das ist ja nicht mein Hauptberuf und nochmal, das ist immer eine Sache des Respekts den Leuten gegenüber.
Ne? Mhm. Ja, finde ich gut. Das denke auch, dass dich das gehört und willst du sicherlich auch frei und offen dann weiter fotografieren und gute Bilder produzieren. Genau. Was war denn so der emotionalste Sportmoment, den du bisher fotografieren durftest? Und war dir das in der Situation schon bewusst oder hast du es erst danach gesehen, als die Bilder bearbeitet hast?
Naja, also die Emotion hast du ja in dem Moment selber auch. Also da gibt es natürlich viele emotionale Momente. Also damals noch ohne Kamera war der Zweitliga-Aufstieg natürlich, dann 2004 Saarbrücken, 20.000 Zuschauer, warmer Sommertag, aber mit der Kamera natürlich auch. Und einer der emotionalsten Momente war vielleicht gar nicht unbedingt ein Spiel, also mal abgesehen von den ganzen Derby-Siegen.
Ja, muss kein Spiel sein.
Ne, die man erlebt hat, Derby-Siege sind immer emotional und gerade nach so vielen Jahren wie jetzt, ich glaube, es war der 8. April letzten Jahres, wo wir dann nach, ich glaube, 7 oder 8 Jahren Dürre mal wieder ein Spiel gewonnen hatten, ja. Derby. Ja, da geht auch durch deinen Körper, das siehst du an den Bildern und da hat man natürlich auch richtig Bock, dann im Nachgang noch dran zu setzen sich und kannst kaum erwarten, die Bilder hochzuladen, weil es einfach positive Emotionen sind. Aber emotional war natürlich auch dieses, wo wir 2020 am 1. Februar war das, wo die Mannschaft abgemeldet worden ist, wir uns an der alten Parteischule getroffen haben. Ich gucke jetzt hier aus dem Fenster und sehe so diese alte Parteischule und den Flutlichtmast so ein bisschen vom Stadion.
Extra für dich heute ausgewählt
hier. Ja, perfekt. Aber das war damals, wir haben uns mit 100 Leuten getroffen und wir wussten gar nicht, ob es weitergeht mit dem Verein. Wir haben uns in der alten Parteischule getroffen, Stunden vor dem eigentlichen Spiel, Anpfiff gegen Cottbus wäre das damals gewesen, was dann ja nicht mehr zustande kam und sind dann zusammen zum Stadion gelaufen und haben da, ja, im Endeffekt, die Leute haben sich in die Kurve gestellt und ich habe unten Bilder gemacht. Es hat auch noch leicht genieselt, geregnet. Es war wirklich auch das Wetter noch entsprechend grau und düster. Und da unten zu stehen, da hatte ich wirklich Gänsehaut, weil du standst da, die Kurve hat dir mit 2000 Leuten gegenüber gestanden und es war ja kein Tor aufgebaut. Ich stand da unten auf dem Rasenplatz, wo eigentlich die Spieler stehen sollten. Und diesen Moment, sowas vergisst du nie, weil du wusstest in dem Moment nicht mehr, ob du mit deinem Verein noch mal jemals ein Spiel sehen wirst, ob es weitergeht, ob es nicht weitergeht. Das war damals wirklich ja komplett,
unklar.
Hing am seidenen Faden im Endeffekt, ja.
Der Verein Rot-Weiß Erfurt, wenn du jetzt mal ein Nicht-Fußballer und Nicht-Fan beschreiben würdest, was dir der Verein bedeutet, mach das mal in ein paar Sätzen.
Ja, also das in ein paar Sätzen zu bündeln ist ganz schwierig, weil wie gesagt, für mich ist das auch Herzensangelegenheit, das ist emotional. Wenn du eine Sache seit 25 Jahren machst, ich habe ja vorhin gesagt, bin jetzt 38, bin ungefähr 2/3 meines Lebens, kann man jetzt sagen, mit dem Verein verbunden. Für mich ist das ganz viel Freizeit, die da auch reinfließt, eigentlich manchmal fast alles an Freizeit, die du hast und du kennst halt auch wirklich sämtliche Leute im Umfeld und das ist ja wie eine nochmal eine Familie letzten Endes auch, wie ein Wohnzimmer, wenn ich im Steigerwaldstadion bin. Du lebst dich da aus, du bist frei, es ist ein komplett anderes Universum als das normale Tagesgeschäft und mal weg von der Arbeit und ja, für mich bedeutet das ganz viel, weil ohne Fußball klarzukommen, für mich ist das ein festes Ritual, kann man eigentlich sagen. Andere gehen in die Kirche, ich gehe ins Stadion und ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich sogar, weil man hat feste Rituale, man trifft dort Leute, es ist Gemeinschaft auch und ich glaube, das sehen viele vielleicht gar nicht, die es nicht verstehen, warum du zum Fußball gehst, dass du dort auch einfach in einer Gemeinschaft bist, dass du neue Dinge erlebst, dass man ja einen Zusammenhalt hat auch. Das ist, glaube ich, das A und O. Vom Fußballerischen her, dann wärst du vielleicht schon lange weg. Gell? Und bei dem, was man teilweise zwischendurch erlebt hat, auch bei Rot-Weiß, dass da keine Wertschätzung für die Arbeit teilweise war, auch für die Fotos nicht, weil da Leute waren, die ohne jegliches Herz und ohne jegliches Verständnis da gearbeitet haben teilweise. Was letzten Endes ja auch dazu geführt hat, im Endeffekt, dass der Verein dann irgendwann mal pleite war, weil die Leute keinen Bock mehr hatten, da noch Geld zu geben, weil es dann irgendwo dem Ende entgegenlief. Und trotzdem diese Zeiten überstanden zu haben mit einem festen Kern an Leuten, die auch immer noch geblieben sind, das ist unbezahlbar.
Du hast ein paar Punkte schon angesprochen zu Rot-Weiß. Für die jetzt nicht so firm sind in der Historie, also nur mal um so ein paar Punkte anzusprechen. Also Rot-Weiß Erfurt, DDR-Oberliga, Meister gewesen, Europapokalspiele wurden hier ausgetragen. Aufstieg in die 2. Liga, auch ein besonderes Highlight, denke ich mal. Ronny Hebestreit zum Fußballgott befördert durch sein entscheidendes Tor, kann man so sagen.
Absolut, ja.
Und dann eben auch der Weg in die andere Richtung, fast bis hin zur Pleite und mittlerweile angekommen in der Regionalliga. Aus deiner Sicht, geht der Verein jetzt in die richtige Richtung?
Absolut, im Moment würde ich sagen, ist das so. Viele von den Dingen, die du aufgezählt hast, habe ich ja leider nicht persönlich erlebt, weil ich da zu jung war. Ne? Gerade Europapokal, da war ich 3 Jahre alt. Es wäre schön gewesen, hätte ich gerne erlebt. Oder die Meisterschaften 54, 55 waren bestimmt auch spannend, noch als Turbine Erfurt.
So viele Fotos gibt es auch nicht.
Ja, damals war das noch ein bisschen anders, genau. Da gibt es ganz wenig Bildmaterial im Gegensatz zu heute. Ja, ich habe 2 Aufstiege erlebt, 2004 und 2022. Und ansonsten, ich glaube, 3 oder 4 Abstiege waren es. Diese Insolvenz und mehrere Fast-Insolvenzen. Also eigentlich war immer mehr Niedergang, als dass wir oben mitgespielt haben. Aber im Moment macht es mich stolz zu sehen, dass nach diesen Jahren 2018 bis, naja, eigentlich 22 oder 2021, wo dann die Gerbers kamen, was schwierig ist, dass der Verein jetzt wieder lebendig ist, auch wieder mehr in der Stadt ankommt. Wenn man die Zuschauerzahlen sieht, die sind so hoch wie zu Drittliga-Zeiten, nicht? Oder wie seit eigentlich seinem Abstieg, seit der, aus der zweiten Bundesliga 2005 war das. Ja, und das macht einen schon stolz, dass die Leute wieder kommen, dass Rot-Weiß auch wieder positiv wahrgenommen wird, dass man sich nicht quasi rechtfertigen muss, warum man da hingeht oder dass die Leute einen eigentlich belächeln, sondern dass wieder viele sagen, ich gehe gerne zu Rot-Weiß. Ja. Auch mit Stolz, selbst Leute, wo man das vor Jahren nicht gedacht hätte, wo man hört, ja, mein Kind geht jetzt ins Stadion oder mein Mann geht ins Stadion auf Arbeit, hört man das dann doch immer mal. Und das macht einen auch stolz. Und von daher ist die Entwicklung momentan positiv. Mhm. Absolut.
Naja, auch für die Zuhörer, die es vielleicht jetzt nicht so verfolgen, vergleichen, wir hatten es ja im Vorgespräch auch schon angesprochen, jetzt am Wochenende beim Bundesligaspiel vom VfL Wolfsburg waren 15.000 im Stadion. Bei Rot-Weiß gegen Jena im letzten Spiel. Und ich denke mal, das wird auch im nächsten Spiel nicht anders sein. Da sind dann eben 20.000 auch im Stadion. Also nun, wenn man das mal vergleichen möchte, ist schon Wahnsinn.
Mit Sicherheit spielen vielleicht dann 15.000 oder so, aber selbst das ist völlig in Ordnung.
Ja, und ich denke, nach oben könnte man sogar noch mehr Karten verkaufen, wenn das Stadion mehr hergeben würde. Ich meine, pünktlich zu deinem Geburtstag kam die Information, dass der Verein jetzt eigentlich schuldenfrei ist, die Insolvenz abgewendet wurde. Einen erheblichen Anteil daran haben sicherlich die Gerbers, also Familie Gerber. Wie siehst du deren Rolle als Investor? Ist das eher Fluch oder Segen?
Naja, erstmal war das eine schöne Nachricht zum Geburtstag, tatsächlich diese Meldung zu kriegen, dass nach 8 Jahren war gleich das Insolvenzverfahren am Ende jetzt ja gelaufen, das ganze Elend vorbei ist und auch wirklich jetzt abgeschlossen ist. Und naja, mit den Investoren beim Fußball, ich bin auch ein bisschen Fußballromantiker, gell? Also ich tue mich da immer ein bisschen schwer. Also eigentlich bin ich für den Fußball ohne Investoren, aber man muss halt auch realistisch sein und in dieser ausweglosen Situation, in der der Verein gesteckt hat, mit der wirklich Fast-Insolvenz, die am seidenen Faden hing. Das darf man alles nicht vergessen, wie das zustande kam und dass es wirklich knapp war, dass es diesen Club überhaupt noch gibt oder in dieser Form gibt. Und da kann man den Gerbers am Endeffekt nur dankbar sein. Im Endeffekt ja auch in erster Linie Franz Gerber, weil Fabian kam ja dann auch erst ein bisschen später dazu. Sicherlich hat man sich auch in der Familie abgesprochen. Aber es ist, Franz Gerber würde ich jetzt vielleicht auch nicht als diesen klassischen Investor sehen, wie zum Beispiel bei 1860 München, die da diesen Scheich haben, diesen Ismaik, der von außen da, der eigentlich gar nicht da ist. Also Franz Gerber ist ja nur bei jedem Spiel da, steht neben der Trainerbank, ist über 70 Jahre alt, müsste sich vieles wahrscheinlich auch nicht mehr antun und will trotzdem mit seiner Expertise, die er zweifelsohne hat, was er ja auch unter Beweis stellt mit den ganzen Verpflichtungen, dass er da was Gutes erlöst hier oder er bewirkt auch bei diesem Verein. Es ist natürlich so, dass viele Spieler kommen und gehen. Eine Identifikation ist da natürlich sehr, sehr schwierig, weil allein in den 6 Jahren, wo er jetzt da ist, sind natürlich wahrscheinlich eine dreistellige Anzahl an Spielern mittlerweile hier durchgelaufen, wo du manche Namen auch nur noch weißt, wenn du es mal wieder liest oder dir Bilder anguckst, denkst du, ach, wer war das eigentlich? Das ist natürlich, ein Stück weit Identität bleibt vielleicht da auf der Strecke, weil er ist natürlich trotzdem Investor, will natürlich auch Geld verdienen irgendwie und nicht nur verbrennen. Von daher ist das immer ein schmaler Grat. Ich glaube, so wie es momentan läuft, kann man sich damit abfinden. Es ist natürlich nicht umsonst, singt man in der Kurve, nur für das Trikot singen wir unsere Lieder, nicht für Trainer oder Spieler, weil man weiß eben, wie vergänglich das Ganze ist. Aber ja, dass man noch jemanden hat, der Kapitän ist wie Tillinus Schwarz, der aus Gotha stammt, der sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlaufen hatte und bis auf ein Jahr bei Inter Leipzig über eine Saison immer das Rot-Weiß-Trikot getragen hat oder auch Ben-Luka Moritz, der jetzt schon viele Jahre für den Verein spielt. Das sind natürlich irgendwo Identifikationsfiguren, selbst ein Lorenz Otto, der sehr, sehr nahbar ist und der mit seiner Art hier gut herpasst. Da hofft man natürlich, dass die Leute auch bleiben. Weil ich sag mal, wenn du gar keinen mehr hast, der irgendwo regionalen Ansatz hast, dann, dann geht schon noch mal ein Stück mehr verloren. Ne? Ja. Also das ist schon wichtig, dass das erhalten bleibt. Weil wenn du nur noch eine Mannschaft hast, mit denen du dich jetzt gar nicht mehr identifizierst, dann ist es schon schwierig auch. Und ich glaube, dann würde man es langfristig auch an den Zuschauerzahlen sehen, dass das vielleicht wieder nach unten geht, wenn der Erfolg mal nicht so da ist. Momentan läuft es ja nicht so schlecht. Ne? Aber solange du Erfolg hast, kommen immer Leute. Der wahre Kern, der bildet sich erst raus, wenn es nicht läuft. Ne?
Ja, das stimmt, da ist was Wahres dran. Ich denke mal auch ligaübergreifend. Also das gilt von der Kreisliga bis wirklich in den Profibereich.
Definitiv,
Die waren Spieler eines Vereins, die lernst du nicht in erfolgreichen Zeiten kennen, sondern eher in nicht erfolgreichen Zeiten, das stimmt. Ja. Wichtig ist natürlich auch, denke ich mal, was jetzt in der nächsten Saison passiert, Stichwort Regionalliga-Reform. Für die, die es jetzt nicht so verfolgen, derzeit gibt es ja 5 Regionalligastaffeln und 4 Aufsteiger. Das heißt, 2 Staffeln spielen immer einen Aufsteiger nochmal in Relegationsspielen aus und nur 3 sind gesetzt. Das heißt, einer guckt dann immer in die Röhre, ein Tabellenerster. Und das war ja auch der große Wunsch, gerade der Ostvereine, also den Vereinen aus den 9 Bundesländern, dass man da mal eine Reform anstößt, damit auch wirklich jeder Tabellenerste, jeder Regionalligameister der jeweiligen Staffel dann auch aufsteigt. Und das hat jetzt zur Folge, dass es 4 Staffeln geben soll. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie sich die Staffeln so zusammenwürfeln. Siehst du das auch als Chance oder siehst du da ein großes Risiko? Gehst du da mit einem mulmigen Gefühl ran? Denn letztendlich, also klar ist noch nichts. Es gibt eine Arbeitsgemeinschaft, Regionalliga oder Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform, die an Lösungen gerade arbeitet. Da sind auch schon erste Entwürfe gezeigt worden, aber so richtig klar ist noch nichts. Und ich meine, jetzt haben wir fast März, also so langsam aber sicher wird es mal Zeit, dass da Klarheit geschaffen wird. Und ja, wie siehst du das?
Ja, also erstmal ist es eine riesengroße Schweinerei, dass nicht alle Meister in der Regionalliga aufsteigen. Wo geht es da um den Fußball oder um den Sport? Also wenn jemand Meister wird in der 4. Liga und dann noch eine Relegation spielen muss, dann ist das irgendwie, das hat ja nichts mehr mit Sport oder mit Fairplay im Sport zu tun oder mit Respekt. Meister müssen aufsteigen, das ist ganz klar. Diese Reform ist längst überfällig und dass sich da die Verbände so schwer tun, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wie gesagt, aus meiner Sicht hätte man die 3. Liga aufstocken müssen auf 21 Vereine oder 22. In England gibt es Staffeln, da gibt es 24 Vereine und die kriegen das hin. Dass sich da so schwer getan wird und das seit mittlerweile 10 Jahren oder länger. Das ist eine Katastrophe. Man sieht ja auch dieses Nadelöhr, dass viele Ostclubs daran gescheitert sind. Und uns kann es genauso gehen. Also diese Reform muss kommen. Ich bin gespannt, ob es jetzt kommt und ob die 4 Staffeln kommen und wie dann auch die Aufteilung ist. Weil ich muss ehrlich sagen, ich traue dem DFB ja überhaupt nicht über den Weg und auch diesen ganzen Verbänden allgemein nicht. Man muss schauen, welche Vereine sind dann in der Staffel, wo Rot-Weiß ist. Ja, wenn wir dann nach Illertissen fahren, nach Ansbach, Unterhaching, Burghausen, dann sind die Wege ja weniger kürzer als aktuell nach Greifswald zum Beispiel zu fahren. Der Aufwand ist genauso groß wie bisher und die Zuschauerzahlen werden aber zusammenbrechen, weil wer interessiert sich für ein Spiel gegen Illertissen? Die bringen auch keine Fanszene mit. Ja. Ansbach nicht. Ich meine, ich will den Verein nicht zu nahe treten. Die haben alle ihre Grundlage da zu sein. Aber da ist ja irgendwo die Rivalität. Gerade genau. Jetzt diese interessanten Duelle gegen Lok, Chemie, gegen Zwickau, das Derby sowieso, aber auch gegen Halle, selbst die Berliner Vereine, BFC. Das ist interessant. Du hast natürlich auch jetzt Vereine, die keine Gästefans mitbringen. BFC Preußen am Wochenende wird nicht viele mitbringen. Meuselwitz, Hertha 2. Das ist, die zweiten Mannschaften gehören da generell nicht rein, meiner Meinung nach. Das sollte eine eigene Liga geben für diese zweiten Mannschaften. Aber da hängt natürlich auch viel Lobbyismus dahinter von den großen Vereinen in der Bundesliga, von Bayern, Dortmund. Aber das würde es erleichtern, wenn die zweiten Mannschaften schon mal raus wären, weil dann hättest du die schon mal nicht mehr drin. Du kannst ja auch nie planen, wie laufen die auf, haben die Profis dabei, wie ist deren Etat, Hoffenheim 2, völlig unattraktiv. Ich war da letztes Mal dort, habe mir das angeguckt, aber die haben natürlich auch Geld, ne? So, die haben keinen schlechten Kader, aber du kannst jede Woche, triffst du auf eine Wunderkerze. Oder keine Wunderkerze, aber auf Überraschungen, die brauchst du nicht. Und jetzt haben wir am Freitag in Magdeburg gespielt, da ist auch wieder ein Profi mit dabei gewesen. Ne, das ist irgendwie auch ja nicht es ist Wettbewerbsverzerrung, es ist kein faires Spiel. Ne? Und ich hoffe, diese Reform kommt. Sie kommt schnell und am besten ab der nächsten Saison. Ich weiß gar nicht, ob das realistisch ist. Und dann in einer Staffelaufteilung, wo zumindest die Ostduelle vielleicht auch irgendwie erhalten bleiben.
Ja. Also du sagst ganz klar, Reform ja, damit jeder Erste auch aufsteigt. Und bei der Regionalität. Ja.
Also die Reform,
dass die Blaupause passt,
muss kommen und es wäre natürlich gut, wenn die Ostduelle im Groben und Ganzen erhalten bleiben. Ja.
Okay. Bei Rot-Weiß Erfurt als Fotograf seit 20 Jahren dabei. Welches Spiel ist dir da in Erinnerung geblieben? Also welches hat sich da emotional am meisten bei dir eingebrannt?
Ja, also diese Oberliga-Zeit, die war für mich sehr emotional, ne? Dass wir überhaupt dann wieder gespielt haben, dann das mitzuerleben nach diesem Fall von der 3. bis in die 5. Liga. Zwischenzeitlich gab es ja schon mal Engpässe, 2018 glaube ich sogar, im Oktober, November, da wussten wir auch nicht, ob es weitergeht. Und Da standen wir noch da, habe ich noch RWE-TV gemacht, ich glaube in Fürstenwalde, und wussten nicht, ob wir in die Woche später überhaupt noch spielen können. Auch damals war das Geld schon wieder eng geworden. Da waren wir ja gerade erst im Insolvenzverfahren, hatten angefangen, und dann eine Woche später war ein Spiel gegen Babelsberg damals, das haben wir auch, ich glaube, 3-1 gewonnen. Das war emotional, dann einfach auch das mitzuerleben an der Kamera. Du hast gespürt, das kannst du gar nicht beschreiben, dieses Gefühl, aber einfach, dass du wieder noch gespielt hast, dass es die Mannschaft noch gab. Das sind solche Momente, die brennen sich einfach ein, ne? Derby ist für mich immer Emotionen. Also da, wenn du da ein Spiel gewinnst, das sind die schönsten Momente. Und das brennt sich ein, und solche Siege. Ansonsten sind es auch manchmal Randmomente, die du gar nicht siehst. Das sind schöne Momente, Gespräche auch, Erlebnisse mit der Mannschaft. Du bist ja nah dran. Das ist ja auch für mich was bis heute nicht selbstverständlich ist. Hätte ich mir früher nie zu träumen gewagt, dass ich irgendwann mal da unten stehe. Von daher kann jedes einzelne Spiel so Momente enthalten, die man schwer beschreiben kann. Das fühlt sich dann einfach in dem Moment richtig an. Und dann überträgt man das aufs Bild. Also man sieht ja gerade, wenn du mit einer Mannschaft oder mit Spielern einen guten Draht hast, dann laufen die beim Torjubel auch halt mal in deine Richtung. Das ist oftmals ist ein gutes Bild auch Glück, dass du an der richtigen Stelle im richtigen Moment stehst. Das kannst du gar nicht immer beeinflussen. Aber wenn du natürlich einen guten Draht zu der Mannschaft hast, die Chemie auch stimmt außerhalb von der Zusammenarbeit als Fotograf, dann kommen die auch mal zu dir, dann kannst du auch ganz andere Bilder machen. Und ich denke, das sieht man auch auf den Fotos dann am Ende.
Also mir schießt dabei auch sofort das Siegerfoto, sage ich mal, vor der Fankurve nach dem letzten Derby in den Kopf. Also das habe ich noch gut in Erinnerung.
Ja,
zum einen das Spiel, zum anderen das Bild. Ich habe auch im letzten Podcast angekündigt, ich werde wieder versuchen, im nächsten Derby dabei zu sein. Habe es auch geschafft. Also ich freue mich auch. Pokal-Halbfinale, 29. März, 14 Uhr im Steigerwaldstadion. So das vorgezogene Finale. Schauen wir mal. Im anderen Halbfinale spielt ja Meuselwitz gegen Bad Frankenhausen den Gegner aus.
Genau.
Hast dich selber nochmal überzeugt vom möglichen Endspielgegner Bad Frankenhausen am Wochenende, habe ich gesehen.
Also das ist richtig, ja.
Du warst auch mal in der Thüringenliga unterwegs. Machst du das öfters, dass du jetzt auch abseits vom, sag ich mal, Halbprofi-Sport dann sagst, okay, nee, also ich will aber auch in die Schlammzone rein und da meine Bilder machen?
Ja, manchmal ist es da ja sogar schöner, an der Basis zu sein, ne? Da wo es wirklich nach Rasen riecht, wo auch der Platz umgegraben wird bei einer Grätsche. Generell, ich muss sagen, ich habe im Profifußball fast alles gesehen, weil ich habe mir auch die Stadien, erste, zweite Liga war ich überall mal gewesen, dritte Liga ist eigentlich komplett, vierte Liga habe ich auch schon viele gesehen, gerade auch von den Staffeln, wo wir früher gespielt haben, Weststaffel, Nordost, aber die reine Basis, ich gucke mir gerne Thüringen-Liga-Spiele an. Landesklasse war ich jetzt in Thüringen bei allen Vereinen gewesen, die es gibt, bei allen drei Staffeln. Bin da teilweise an Sonntagen da durch die Prärie gefahren. Also man ist ja auch von Erfurt aus manchmal 2 Stunden unterwegs bis in die Ecken. Und jetzt am Wochenende habe ich mir Bad Frankenhausen angeguckt, weil auch da wird sehr gute Arbeit gemacht und auch da macht es Spaß. War zwar auf dem Kunstrasen, der hat mir auch noch gefehlt. Also ich bin nebenbei auch noch ein bisschen Krauntopper. Also gucke, dass ich Stadien oder Sportplätze sehe, wo ich noch nicht war. Und ja, ich denke, in Bad Frankenhausen wird eine hervorragende Arbeit geleistet. Ich meine, die sind nicht umsonst im Pokal-Halbfinale. Und wenn es das Finale wäre, Rot-Weiß gegen Bad Frankenhausen, ich hätte nichts dagegen, weil es der letzte Pokalsieg, den wir hatten, das war auch sicherlich emotional, aber das ist ja schon leicht verkraut in meiner Erinnerung oder verblasst schon langsam vom geistigen Auge. Das war ja 2017.
Genau, 8 Jahre her.
Genau, das war im Steigerwaldstadion damals. Es war ein Heimspiel gegen Wacker Nordhausen. Da haben wir gerade so mit Ach und Krach durch Janis Nicolaou 1-0 gewonnen. Auch ein emotionaler Moment, und das würde ich gerne mal wieder erleben, mal wieder diesen Pokal zu sehen und vielleicht auch selber mal in den Händen zu halten mal wieder und dann auch mal wieder im DFB-Pokal zu spielen, weil diese Emotionen und diese DFB-Pokal-Hymne, die dann auch beim Einlaufen kommt, das würde ich schon ganz gerne mal wieder in Erfurt auch sehen. Vielleicht auch, der Gegner ist mir gar nicht so wichtig eigentlich, aber einfach mal wieder das Gefühl zu haben, mal DFB-Pokal zu spielen, bei einer Auslosung dazu zu gucken und zu fiebern, welches Los man zieht. Ja, von daher bin ich gespannt. Und wenn es Bad Frankenhausen werden sollte, dann sehr, sehr gerne. Also mal gucken, wo das dann im Finale ist, weil im Steigerwaldstadion scheint es diesmal nicht zu sein. Vielleicht fahren wir dann nach Meuselwitz. Aber selbst das wäre mir im Moment egal.
Ich hörte auch, dass es noch offen. Also ich glaube, selbst Steigerwaldstadion ist noch nicht ganz vom Tisch. Wir werden uns überraschen lassen, aber ja, die Hausaufgabe muss erstmal am 29. erledigt werden mit auf einem Sieg gegen Jena. Und ob es dann Bad Frankenhausen wird oder Meuselwitz, entscheidet sich einen Tag vorher. Du hast gesagt, du warst Thüringenliga, Landesklasse, bei allen Vereinen hast geschaut, hast die Spiele angeschaut. Ja, was zeichnet aus deiner Sicht den Thüringer Amateurfußball aus?
Ich denke, Amateurfußball generell zeichnet ja erstmal diese Nähe aus, ne? Dass man wirklich nah dran ist, dass man auch viel mehr mitbekommt, dass die Interaktion zwischen Zuschauern und Schiedsrichtern oder Spielern auch einfach unvermittelter ist. Den Thüringer Fußball zeichnet vielleicht auch einfach seine gewisse Gemütlichkeit aus, seine gewisse Bodenständigkeit auch wirklich. Ja, ich bin da gerne unterwegs, weil du erlebst immer Sachen, mit denen du kannst nicht planen. Ne? Du bist dann dort und das fühlt sich gut an. Egal, ob ich da die Kamera mit habe, manchmal bin ich auch einfach so und gucke mir das Spiel an. Du erlebst immer irgendwas am Rande, was Skurriles, was Kurioses, wo du manchmal schmunzeln musst. Und ja, diese Bodenständigkeit, es ist natürlich schwierig beim Thüringer Fußball, du hast teilweise relativ weite Strecken, gell, zurückzulegen, anders als in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich, ja. Wo du ein paar Kilometer nur fährst, hast du hier natürlich ziemliche Entfernung. Das heißt, die Leute gehen das natürlich auch mit einer ziemlichen Hingabe an. Du brauchst überall extrem engagierte Leute, egal ob das jetzt in Simmerode ist oder in Schmölln oder Steinach. Ne? Das sind überall, du brauchst Leute, die mit Herz voll dabei sind. Ich meine, du bist ja selber bei Ortruf gewesen und weißt, was ich meine.
Ja.
Wie viel Engagement das braucht und wie viel Herzblut. Und dieses Herzblut, ich hoffe, dass das noch lange bei den Leuten brennt, dass auch eine Generation nachkommt, weil viele sind ja doch auch schon im Alter, die Vereine dort mit führen und leiten, wo man natürlich sagt, ja, das kommt jetzt ein Generationenwechsel und ich hoffe, dass diese Vereine auch einfach alle erhalten bleiben. Gerade zum Beispiel bei Motor Steinach oder jetzt SV Steinach. Das Stadion ist ja geil. Die waren ja damals in 50er, 60er Jahren haben die dort gespielt. Ich war dort, habe im Nachgang mich mit einem unterhalten, der mir ein ganzes Materialpaket geschickt hat mit alten Zeitungen, Bildern. Da waren 30.000 Zuschauer oder 40.000, die saßen da auf diesem Hang. Unvorstellbar. Das sind natürlich auch ja, aus sportgeschichtlicher Sicht tolle Stadien, die auch heute noch sind. Und wenn ich da manchmal die Zuschauerzahlen sehe, gerade so dreistellig, dann tut mir das manchmal ein bisschen in der Seele weh, weil diese Leute, die da sind, die haben alle mehr verdient, dass da auch mal 200, 300 kommen. Aber das hast du halt in Thüringen weniger. Ne? Du hast eigentlich oft so, kannst du froh sein, wenn du 100 Zuschauer hast. Das würde ich mir wünschen auch für die Vereine, dass eigentlich mehr Leute wieder den regionalen Fußball besuchen, gell? Nicht zu RB Leipzig gehen oder zu Bayern München gucken oder nur noch Fußball im Fernsehen konsumieren, sondern wirklich dahin gehen, wo sie wohnen. Viele Vereine tun ja auch was dafür, aber das ist schwierig, dass du die Leute erreichst. Die wollen halt unterhalten, bespaßt werden, viele nur noch. Ich hoffe, dass da nochmal ein Umdenken stattfindet. Ja. Ja.
Also wer den Podcast hört und nebenbei einfach mal googeln möchte, Stadion am Fellberg oder Fellbergstadion in Steinach.
Fahrt hin.
Ist wirklich, oder fahrt hin, genau, ist wirklich imposant an einem Hang gelegen und der war tatsächlich früher dann voll mit Zuschauern. Ja. Du hast angesprochen die Emotionen und das Herzblut. Was unterscheidet so die Emotionen, Herzblut in, sag ich mal, zwischen den Ligen, also höheren Ligen und unterklassigen Ligen?
Ich glaube, das unterscheidet sich gar nicht so ganz groß. Also im Endeffekt beim Stadion, halt bei einem Riesenstadion bist du halt weiter weg. Ne? Bist du einer von 60.000 und am Schwurplatz bist du halt unmittelbar dran und der Schiedsrichter hört, wenn du dem was um die Ohren haust, da ansprechen. Aber ja, so ein großer Unterschied an den Emotionen ist es, glaube ich, nicht, weil jeder, der dabei ist und das mit Leidenschaft tut, da ist eigentlich egal, ob du im großen oder im kleinen Stadion bist. Wie gesagt, im kleinen Stadion ist vieles authentischer. Ne? Mittlerweile bin ich auch gar nicht mehr so gerne in diesen Riesenschüsseln, weil dröhnende Stadionmusik, die Stadien sehen teilweise gleich aus. Das hat auch ein bisschen so sein Alleinstellungsmerkmal verloren. Viele Stadien sind mittlerweile neu. Dröhnende Musik, dröhnende Bässe und das übersteuert da auch alles. Mittlerweile reizt mich lieber, den Amateurfußball zu gucken, kleinere Stadien. Muss ja nicht nur in Thüringen sein, auch über die Thüringer Grenzen hinaus gibt es schöne Stadien. Ich bin auch gerne in Tschechien, weil da triffst du gerade solche alten Stadien, die so vor sich hingammeln. Also das finde ich reizvoller als so ein cleanes Stadion, wo alles relativ gleich ist und auch relativ langweilig, weil die Besonderheiten, die findest du bei den Amateuren.
Ja. Hast du neben, sag ich mal, Lieblingsstadien auch so ein Lieblingsmotiv, also Lieblingssportlermotiv, sag ich mal? Also gibt es das tatsächlich, dass man, gut, jetzt in den Amateurvereinen vielleicht nicht, aber bei Rot-Weiß, wo du jetzt regelmäßig bist, dass du da einen Spieler hast, wo du sagst, Mensch, den fotografiere ich ganz gerne, weil der interagiert vielleicht auch ganz gut mit mir. Also klar, wenn der Ball läuft, dann nicht, aber wenn ein Tor gefallen ist oder nach dem Spiel.
Keinen speziellen Spieler, aber ich sag mal, es sind mittlerweile die Jungs bei uns bei Rot-Weiß, die wissen natürlich auch, ich bin immer da. Die sehen auch, dass ich bei Instagram dann die Spieler verlinke. Die nehmen es ja auch gerne dankend an und teilen die ganze Sache.
Die brauchen ja auch Content für ihren Account.
Ja, ist ja auch unglaublich wichtig heutzutage alles, aber kann man manchmal drüber denken, wie man will. Aber es freut einen natürlich schon, wenn die Spieler auch die Bilder nehmen. Und dann sind natürlich solche Torjubelmomente, wo man selber auch innerlich sich freut. Und die Spieler, die Freude sieht, die so Ungestellte ist, die machen natürlich auch mittlerweile Gesten, Jubel, Szenen, wo ich manchmal denke, ja, ist halt der Zeitgeist heute. Aber auch manchmal so dieser Moment.
Ein ehrlicher Schrei tut es dann auch.
Ein ehrlicher Torschrei, die Faust nach oben, wenn die Richtung Kurve stürmen. Das sind so die schönsten Bilder, weil da musst du gar nicht mehr viel machen. Ich will ja auch keine gestellten Torjubel groß haben, weil das Schöne ist ja, dass das Echte, das Authentische, Ungestellte, wenn die einfach sich freuen und in dem Moment auch einfach einen Kopf ausschalten und einfach nur sich über das Tor freuen. Das sind die schönsten Augenblicke, ja.
Also tatsächlich, es war jetzt wirklich nur so aus Spaß mal gesagt, gibt es dann tatsächlich Spieler, die dann schreiben, hier Marcel, kannst du das eine Bild mal rüberschieben oder?
Ja, regelmäßig. Das wird mittlerweile oder zwischendurch okay, mal sehr intensiv. Also ich mache ja auch für viele Leute, Freunde, die du im Stadion siehst, die du kennst, wo die dich dann fragen oder du siehst die und machst schon mal Bilder und schickst denen das. Das ist ja auch das, was dann auch viel Zeit beansprucht.
29.3. B2, Reihe 2.
Genau.
Ich glaube, Platz 14 und 15.
Ja, Einlaufkinder, ich kriege regelmäßig Anfragen. Ja, mein Kind läuft ein. Über Instagram schreiben mir da ganz oft Leute und ich mache das natürlich auch gerne, weil das sind natürlich, wenn du Leute bewegst mit deinen Bildern, wenn du Emotionen wächst und diese Bilder wecken ja Emotionen auch, das ist ja genau das, was es ausmacht. Und das ist für mich natürlich auch wunderschön zu sehen, wenn Leute dann ein Tränchen im Auge haben oder sagen, das und das Bild oder der Moment oder du hast mich da mal abgelichtet und das bedeutet mir was. Das ist ein unglaublich schönes Dankeschön auch an die Arbeit, die man da macht und dann lohnt sich auch die Zeit, die man da reinsteckt. Und wenn sich die Spieler freuen, ja, mich freut das total. Gell? Wie gesagt, das artet manchmal in echt viel Arbeit aus, weil wenn ich die halbe Mannschaft anschreibt, ich setze mich ja dann auch hin und schicke nicht irgendwelchen unbearbeiteten Mist daraus, sondern dann suche ich schon die Momente und wenn du eine Bildserie von 20 Bildern zum Beispiel hast, dann gucke ich, welches war perfekt und dann sortiere ich das schon. Ne? Da kriegst du keinen Danke oder kein Bitte, manche, oder viele bedanken sich schon, aber das ist dann einfach, wenn die es benutzen, ich freue mich, die verlinken einen dann auch mal und ja, das ist emotional für mich, wie gesagt, immer noch eine große Ehre.
Wunderbar. Dennoch an die Jungs raus geht natürlich neben den Dank, der einfach ja sein muss. Also ich denke, ein Dankeschön gehört sich einfach.
Der Respekt ist schon da. Also bei den Jungs, das war früher vielleicht auch mal anders, wo du angefangen hast. Da war auch das noch ein bisschen mit den Verdiensten bei den Spielern anders. Die haben alles wie gegeben gesehen. Aber mittlerweile bin ich ja fast vom Alter her, bei dem einen oder anderen könnte ich schon fast der Vater sein. Ist erschreckend mittlerweile, gell, wie jung die Mannschaft ist. Aber der Respekt ist da. Und ich denke, das ist auch immer das Wichtige.
Also Marcel freut sich sicherlich auch über eine Stadionwurst oder ein Glas Wasser dann mal. Ne? Also das nur so am Rande, alles gut.
das macht der ein oder andere auch. Also da kann ich nicht wirklich nicht beschweren. Okay. Die Wertschätzung, die stimmt. Und
so soll es auch sein.
So soll es sein, ja.
Genau. Abschließend, was wünschst du dir für die Zukunft des Thüringer Fußballs?
Ja, also wichtig wäre natürlich, dass man vielleicht irgendwann mal wieder dritte Liga spielt mit Rot-Weiß. Aber das von mir aus können auch die 50 Kilometer östlich von hier entfernten Leute da gerne mal wieder dritte Liga spielen. Wenn wir dann auch dritte Liga spielen, dann wir zuerst gerne. Und dann, dass das Ganze mal wieder auf einem professionelleren Parkett stattfindet und nicht in der Regionalliga oder Oberliga. Nein, ansonsten auch, dass insgesamt vielleicht auch der Thüringer Fußball nicht so in der Nische hängt wie jetzt aktuell. Weil Thüringen-Liga ist ja für die meisten Vereine das Höchste, was schon geht. Und dass vielleicht auch mal wieder doch die einen oder anderen sich trauen, in die Oberliga aufzusteigen und das Startrecht dann auch anzunehmen, wenn sie in der Thüringen-Liga Meister werden beispielsweise, sodass die Entwicklung insgesamt mal wieder ein bisschen optimistischer ist. Weil es gibt jetzt aktuell, korrigiere mich, zwei Vereine mit Rudolstadt und Heiligenstadt, die in der Oberliga spielen.
Genau.
Von, ich glaube, einer Staffel mit 16 Vereinen jetzt aktuell. Ja. Das heißt, 14 Vereine sind aus Sachsen-Anhalt und Sachsen, nur zwei aus Thüringen. Da würde ich mir schon wünschen, dass da mal wieder 6, 7 Vereine da sind, dass die Wege vielleicht auch für die Vereine, die sagen, wir gehen das Risiko ein, Oberliga zu spielen, dass die Wege da nicht immer ganz so weit sind. Weil eigentlich spielst du ja Fußball, um vielleicht auch Spaß zu haben, eine gute Gemeinschaft, aber auch ein bisschen Erfolg zu haben. Und wenn dann irgendwie das gar nicht mehr angenommen wird, das Startrecht in so einem Aufstieg, dann geht ja auch ein bisschen diese Zielstellung auch verloren. Ja, ich meine, es ist ja schön, wenn man Thüringen-Liga und Landesklasse spielt, aber manche Vereine würden vielleicht oder ja doch mal Oberliga versuchen. Und da würde ich mir wünschen, dass einfach der Thüringer Fußball vielleicht auch ein Stück weit einfach wieder noch ein bisschen ja, attraktiver wird. Ne? Weil du kriegst ja auch gar keine Spieler mehr aus der Region, wenn du keine Vereine in der Region hast, wo das ansatzweise möglich ist, dass du deinen Nachwuchs oder dass du mal einen Spieler von dort holst. Ne? Die profitieren meistens von Rot-Weiß oder auch von den anderen Vereinen da östlich in Thüringen, dass wir Nachwuchskräfte ausbilden, die dann zum Beispiel bei Fahner spielen oder auch wie Bad Frankenhausen, aber dass man umgekehrt Rudolstadt, ne? Emilio Hess ist ja letztes Jahr dahin gewechselt.
Genau.
Wäre ja vielleicht auch mal interessant gewesen, dass vielleicht da mal wieder irgendwie jemand kommt, der dann bei Rot-Weiß vielleicht mal spielt, perspektivisch. Mhm. Und das würde ich mir wünschen. Ja, einfach, dass das auch und dass die Leute wirklich engagiert bleiben, die jetzt dran sind bei den Vereinen und dass man es hinkriegt, diesen Generationenwechsel hin zu jüngeren Leuten in den Vereinen, dass die mit Enthusiasmus arbeiten, das wäre super. Ne? Dass auch die Spieler noch Bock haben, dass es nicht so viele Spielgemeinschaften gibt, sondern dass die Orte an den Standorten, wo sie jetzt sind, auch noch lange bestehen.
Ja, ja, aus meiner Sicht haben wir die Thüringer Fußballwelt jetzt umrundet. Hast du noch was hinzuzufügen?
Ich denke, das meiste haben wir abgedeckt. Gell? Ich glaube, wir könnten hier 5 Stunden reden. Die Themen würden uns nicht ausgehen. Ansonsten ja, wünsche ich dir viel Erfolg mit dem Podcast. Und werde da auch entsprechend reinhören. Bin sehr gespannt, wie sich das Projekt entwickelt. Super Sache, auch das zeigt ja, dass der Fußball in Thüringen lebt, auch durch engagierte Leute wie dich. Ja, ansonsten wünsche ich viel Spaß beim Hören.
Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, Fußball vergeht, Bilder bleiben und manchmal erzählen diese dann mehr als jede Tabelle. Vielen Dank fürs Gespräch, Marcel, und bis zum nächsten Mal.